Niklas, der Film kann jetzt sprechen. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wieder an den Mikrofonen für euch hier am Start von unseren kleinen Heimstudios aus senden wir in die Welt hinaus. Hallo Niklas.
Ich grüße dich, Matze. Wie geht's dir?
Hi. Ja, gut geht's. Gut geschlafen. Wir sind ja nicht allzu verpennt, ne, wie ich eben erfahren habe. Du hast den Super Bowl auch nicht geguckt. Wir zeichnen hier am Tag nach dem Super Sunday auf und es gibt eine Menge Neuigkeiten. Ne? Ja,
unser Super Sunday kommt noch.
Unser Super Sunday kommt noch, genau, zur 100. Folge. Der Tag rückt immer näher. Ja, es ist viel passiert auf jeden Fall. Ne? Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl gewonnen. Für alle, die es noch nicht, wobei es ist ja jetzt heute, ist ja Donnerstag, das wird dann schon mit keiner mehr gespoilert worden sein.
Nee, ich hoffe nicht.
Bei mir, ich habe das ja auch mal so gemacht, ich habe den Montag habe ich alle News, bin ich allen News aus dem Weg gegangen und habe mir den Super Bowl erstmal angeguckt, bevor ich es dann gewusst habe, weißt du? Ach,
krass, okay.
Das hat auch schon mal funktioniert. Oder mit den Oscars auch, so ähnlich, habe ich es auch schon mal gemacht.
Ja.
Da habe ich das damals sogar aufgezeichnet, hatte ich so einen Recorder. Ja, aber jetzt war nicht so mein Match irgendwie, musste ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ich bin da auch ganz amateurhaft nur dabei. Ja, Gil Ofarim ist Dschungelkönig geworden, ne? Hast du auch mitbekommen. Wer hätte es gedacht, ey.
Habe ich am Rande mitbekommen.
Ja. Schade, ich habe keine einzige Folge gesehen, obwohl ich ja so Trash-Stuff mir schon gern mal angucke.
Echt jetzt?
Reality, ja, das.
Ach so.
Okay. In Teilen, jetzt nicht unbedingt, jetzt irgendwie nicht hier Sommerhaus der Stars und so ein Zeug, aber ja, da spielt schon so ein gewisser Voyeurismus mit rein, muss ich sagen, ey. ja, ich habe ja hin und wieder auch beruflich mit den Leuten irgendwo mal zu tun, ne, so im weitesten Sinne, deshalb, ja, das ist wahrscheinlich eher so, ich sag mal so aus beruflichem, voyeuristischem Interesse bin ich da immer ganz gut informiert, ne. Ja, es gab viele schöne Trailer zum Super Bowl, ne, die werden wir jetzt nicht im Einzelnen groß besprechen, aber, könnt ihr euch auf jeden Fall mal ein paar angucken. Zu Cliff Booth gab es auf jeden Fall auch was. Disclosure Day gab es was Neues. Mhm. Und das Wichtigste, der Tonfilm hält Einzug in Hollywood. Wer hätte es gedacht?
Ja. Und ich habe mich verzettelt, Marvel hat die Bühne nicht genutzt.
Ne? Habe ich jetzt auch noch nichts zu gesehen. Ja.
Say, nee.
Ja. Wer hätte es gedacht, ey.
Ja.
Die bauen sich ihre eigene Bühne. Ich glaube, es ist auch bald schon so eine Art Disney-Investors-Conference irgendwie. D26, kann das sein? Oder wie?
23, glaube ich.
D23? Ach so, ist es nicht nach dem Jahr benannt, in dem es stattfindet? Ach so,
das könnte sein, ja.
Dann wäre es ein D26 dann, ne?
Ja.
Könnte gut möglich sein, ja. Warum hält der Tonfilm in Hollywood Einzug? Wir wollen heute ein bisschen über zwei Themen sprechen. Zum einen eben die News, die so aus hiesiger Sicht, aus deutscher Sicht so ein bisschen die letzte Woche bestimmt hat. Ne? Netflix will die Synchronsprecher ein bisschen abzocken und ein bisschen scammen. Und ja, auf der anderen Seite ist das ja hier heute bei uns auch wieder so die besten vergessenen Filme und wir sprechen über The Artist, den Oscar-Gewinner für den besten Film 2012.
Und also 2012 verliehen, 2011,
genau, ja. Ganz genau. The Artist mit Jean Dujardin, der modernste Stummfilm, könnte man so sagen. Wobei, das ist, ja, aus filmhistorischer Stummfilm, sagen wir so. Ne? Es gibt klar viele andere dialogfreie Filme noch.
Ja.
Oder sehr dialogarme Filme. Aber, ein
Stummfilm im Stile des Hollywoods der 20er Jahre.
Ganz genau.
Ja.
Im Stile der Stummfilm-Ära, so, ja.
Genau.
Ja, aber hol uns mal ab, was ist denn da bei Netflix los? Was ist denn da in der Synchronbranche los, Niklas?
Ach, ey. Also erst kam ja kamen diese ganzen Meldungen im Rahmen von The Rip, dass Netflix seine Produktionen so dümmer gestaltet, bewusst dümmer gestaltet und zumindest für den deutschen Markt reißen die Nachrichten nicht ab, denn jetzt plötzlich ist eine neue Agenda von Netflix Deutschland aufgetaucht, dass die Synchronsprecherinnen und Sprechern für, Upcoming, für künftige Projekte, also in der nahen Zukunft, einen neuen Vertrag unterjubeln möchten, in dem eine neue Klausel eingeführt wurde, in der drin steht, dass die quasi erlauben müssen, dass ihre Stimme dazu genutzt werden darf, also die Takes, die sie dann für diese jeweiligen Projekte aufnehmen, dazu genutzt werden dürfen, um eine KI damit zu trainieren. In anderen Worten, Netflix möchte in Zukunft auf Menschen vorm Mikro verzichten und das am liebsten alles von Maschinen vertonen lassen.
Ja.
Das lassen die sich natürlich nicht bieten. Ich meine, keine Ahnung, das ist so, als würdest du sagen, ja, ich lasse euch meine KI mit meinen Kamerabewegungen und Einstellungen trainieren, damit ihr mich bald gar nicht mehr braucht. Und deswegen boykottieren jetzt viele namhafte deutsche Synchronsprecherinnen und Sprecher, ja, Peter Flechtner, Gerrit Schmidt-Voss und wie sie alle heißen, boykottieren die Zusammenarbeit mit Netflix Deutschland.
Die Voss-Family.
Die Voss-Family. Und ja, deswegen fürchten jetzt manche, die gerne schwarz malen, dass es Netflix-Inhalte in zumindest naher Zukunft erstmal nicht mehr auf Deutsch geben wird, sondern nur noch im Originalton, sei es jetzt Englisch oder Koreanisch oder was auch immer.
Ja, am Ende ballern sie einfach eine KI-Synchro drüber, ne?
Ja, oder die stellen halt irgendwelche Kinder dahin, die keinen Anspruch an sich oder die Kunst haben und denen es egal ist, dass ihre Stimme zum Training von
Newcomer KIs
kommt. Ja, genau.
Also mit anderen Worten, Netflix macht auf jeden Fall ernst, ne?
Ja.
Also die Befürchtungen auf dem Level oder hier auf unserem nationalen Level bewahrheiten sich ein bisschen. Also das, was irgendwie auch schon so der große SAG-AFTRA-Streik von vor 2 Jahren thematisiert hat, im weitesten Sinne, ne? Da macht Netflix jetzt einfach hier so ein bisschen ernst, ne? Und versucht wirklich, die Synchronbranche zu artifizieren.
Ja, zu robotisieren, zu
robotisieren, automatisieren. Ja,
zu automatisieren.
Könntest noch ganz viele Verben ausdenken.
Ja.
Also wer kann's? Ich, auf der einen Seite kann ich Netflix verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ne? Es ist halt das Synchron, so wie wir es ja kennen hier in Deutschland, das sollte jetzt auch dem allerletzten bewusst sein, das ist irgendwie der einzige Markt weltweit, der so funktioniert, wie er funktioniert, ne? Mit einem, dass man sagen kann, das ist so ein richtig anerkannter künstlerischer Berufsstand. Das gibt's in anderen Ländern gar nicht so richtig. Und das jetzt quasi zu killen, zu kappen, ist halt nur ein Markt, ne, von ganz vielen. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären, warum Netflix da gar keine Skrupel hat, ne, das so durchzuziehen.
Ist halt purer Geiz.
Ist purer, ja, oder zukunftsorientierte ja, so Auslegung. Also so würden sie immer argumentieren, ne, und sagen, das ist quasi, also es ist eigentlich ein ähnliches Thema, was der Artist ja auch aufmacht, ne? Die Synchronsprecher sind zwar noch da, sie können auch im weitesten Sinne, sie können ja spielen, aber eben nicht mehr auf dieser Bühne, ne? Und oder sie will keiner mehr hören, sagen wir so. Keiner.
Ja. Mit dem Unterschied halt, dass im Endeffekt durch die Einführung des Tonfilms Jobs geschaffen wurden, weil dann hast du halt an jedem Set noch 5 Hampelmänner mehr rumlaufen. Und mit der KI werden halt bei jeder Produktion Dutzende Jobs gekillt.
Die fünf Hampelmänner mehr, das ist witzig, dass du das sagst. So eine Szene hat ja tatsächlich auch The Artist, ne?
Ja, ja.
Diese Szene, in der George, also Jean Dujardin, ne, er verlässt, glaube ich, das Büro des Studio-Bosses, des Produzenten. Und draußen sitzen halt so fünf Toningenieure, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und warten auf ihr Bewerbungsgespräch, so.
Ja.
Ja, aber das...
Ja, und dann hattest du auf einmal so Tonarzten da rumlaufen.
Ja.
Aber wir greifen ja vor. Warum sprechen wir über The Artist? Den habe ich irgendwie so ein bisschen ins Feld geführt, ne?
Weil ja.
Ich war einfach der Ansicht, der Film hat vor inzwischen schon 14 Jahren, auch schon lange her, den Oscar für den besten Film bekommen. Und irgendwie kannte ich gefühlt nie irgendeine Person, die diesen Film überhaupt mal gesehen hatte. Also jetzt außerhalb mal von irgendwelchen Filmkritikern, die sich halt 3-4 Filme die Woche in der PV angucken. Irgendwie niemand kannte diesen Film, niemand hatte Bock auf diesen Film.
Der Film der Film war genauso vergessen wie der Stummfilm.
Ja, genau.
Ich habe ihn auch nicht, ich hab ihn auch jetzt zur Vorbereitung geguckt. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen schockiert, als er damals den Oscar gekriegt hat. Oder verwundert. verwundert, weil ich davon, ich habe zuvor, glaube ich, nichts von dem Film gehört. Das war auch, es kann sein, 2011, 2012, da hatte ich gerade meine Ausbildung angefangen. Es war auch ein bisschen die Zeit, in der ich vielleicht auch nicht so aktiver Kinogänger war. Dass ich das so ein bisschen hinter mir gelassen hatte damals. Aber gucken wir uns auch mal ein bisschen die Konkurrenz an. Hugo Cabré war auch nominiert, ne? 11-mal, ja. The Artist 10-mal nominiert und beide haben 5-mal gewonnen. Ja. Hugo Cabré, interessanterweise eben, da ging ja auch ein Oscar nach Deutschland. Ich glaube, wie hießen die? Pixomondo? Das war so eine kleine CGI-Firma aus Frankfurt.
Ah ja.
Die haben für Hugo Cabré CGI gemacht und haben, da ist der Oscar wirklich nach Frankfurt gegangen, ne?
Krass, ey.
Und
ist Frankfurt irgendwie ist Frankfurt so eine City für CGI?
Nee.
Weil ich dachte irgendwie, die Firma, die CGI für Game of Thrones gemacht hat, die saßen auch in Frankfurt.
Ja.
Teile davon auf jeden Fall.
Also ich meine, die hatten zwei Standorte. Einmal in Frankfurt, einmal in Stuttgart. Mit zwei verschiedenen Schwerpunkten. Behaupte mal, entweder sie haben sich ganz drastisch verkleinert oder sie gibt's gar nicht mehr. Zumindest nicht mehr so, wie ursprünglich. Was lese ich hier? Gegründet wurde es 2001 vom ehemaligen Geschäftsführer Executive Producer Thilo Kuta in Funkstadt bei Darmstadt sogar. Hm, spannend. Hm. Ganz nettes Bier, das Funkstädter. kenn ich sogar. Oder ich glaube, die Brauerei hat mittlerweile auch, aber egal. ist Konkurs gegangen, ja. Da gab es auch ein großes Drama drum. Egal. Ich sehe auch gerade, Spielberg hatte auch, ne, Gefährten. 6 Nominierungen und natürlich Moneyball, die Kunst zu gewinnen. Der heißt im Deutschen sogar andersrum. Die Kunst zu gewinnen, Strich Moneyball. Toll. Für mich läuft der immer unter Moneyball. Großartiger Film, auch sehr unterschätzt. Kennt irgendwie kaum einer. Wirklich großartig.
Interessant. Ja.
Aber ich würde sagen, ohne dass wir uns jetzt zu sehr an diesen Mitnominierten aufhalten. The Tree of Life hat auch nochmal 3 Nominierungen gehabt. Das ist deshalb interessant, weil der tatsächlich gegen The Artist in Cannes die Goldene Palme abgeräumt hat.
Mhm.
Ja.
Ich habe noch nie einen Terrence Malick-Film gesehen.
Ne? Ah, okay. The Tree of Life war mein erster.
Lohnt sich das?
Du siehst das natürlich anders, ey, als Arthouse Otto. nee, wirklich jetzt. Also du kannst da, glaube ich, mehr draus ziehen. Ich fand The Tree of Life, der hatte interessante Sequenzen so. Interessante Montagen tatsächlich auch, stellenweise. Aber ist jetzt nicht für mich der größte, rewatchableste Film irgendwie, ne? Ultra slow-paced. Ich habe den auch nur geguckt, weil, ich glaube, Sean Penn, Jessica Chastain, Brad Pitt waren halt gecastet, ne? Da dachte ich, okay, das wird sich schon lohnen, ne? Aber der Film ist dann halt, der gibt nichts auf den Cast. Terrence Malick macht trotzdem sein Slow-Paced-Ding irgendwie, ne? Und Filmkritiker, Arthouse, Ottos lieben es. Ohne das jetzt, das ist ja nicht böse gemeint, ne?
Nein.
Es ist einfach, sind wir mal ehrlich, ne? Man lebt auch viel freier, sag ich mal, so als Filmfan und Cineast, wenn man so Dinge auch einfach offen anspricht, ne? Ich bin einfach nicht der Arthouse-Freak oder Liebhaber. Vielleicht auch Versteher bin ich nicht. Und das einfach mal auszusprechen, das tut schon gut. Ja, ist so.
So viel besser.
Nein, aber es ist doch so. Ist doch so, ne? Wenn man sich so in seiner Rolle irgendwie festigt, ne? Das ist doch, ist doch okay. Voll. Ich finde das auch voll gut.
Ja.
Warum soll ich was erzwingen, was nicht da ist, ne?
Ja, eben.
Und The Artist, würdest du den so in Richtung Arthouse schieben?
Ja, also nicht in dem Sinne von wegen Slow-Paced, Elevated Storytelling oder so, sondern der Film ist einfach ein Kunstwerk um der Kunst willen. So
ja.
Der ist halt, der möchte keinem, ich glaube, der möchte dem modernen Publikum gar nicht gefallen. Dazu hieft er den Stummfilm doch noch zu wenig in heutige Sehgewohnheiten rein. Aber er ist schon so ein bisschen, hier und da hat er schon so einen modernen Kniff. Ne? Ich meine, es gibt diese eine Szene, wo er da in seiner Garderobe sitzt und auf einmal so einen kleinen Nervenzusammenbruch hat und dann fängt auf einmal der Hund an zu kläffen und das Telefon klingelt und so. Ne? Also so gewisses
diese Traumsequenz.
Genau. Ja, das
fand ich gut.
Genau, also der Film erlaubt sich schon so gewisse modernere Kniffe. Aber es ist schlussendlich, ist es genau das, es ist ein lupenreiner Schwarz-Weiß-Stummfilm.
Er bringt da ja dieses Foley-Element mit rein, ne? Dass er so anfängt, was in seiner Garderobe berührt er. Nee, er stellt das Glas ab und das macht plötzlich ein Geräusch.
Genau.
Das abstellende Glas auf dem Tisch macht ein Geräusch und das irritiert ihn dann schon im ersten Moment, ne? Also in erster Linie kriegen wir ja als Zuschauer so ein bisschen verklickert, die Figuren leben auch in einer Stummfilmwelt sozusagen, ne?
Ja.
Indirekt.
Also, du kannst halt in einem Stummfilm ja schlecht vermitteln, dass da gibt es halt keine Atmo in dem Sinne, ne? So ist es halt. Das ist das, was du gerade über The Pit erzählt hast. Da fehlt einfach die Atmo.
So. Da fehlt die Atmo, ja, das habe ich dir eben im Vorgespräch gesagt.
Genau.
Dass da eine Folge war, ja.
Ja. Und das ist natürlich ein bisschen weird, aber ich habe mich gern darauf eingelassen und der Film spielt dann halt andere Stärken aus. Also ich finde, der sieht visuell total toll aus. Ich finde das Color Grading total geil, weil selbst auch bei Schwarz-Weiß kannst du ein sehr intensives Color Grading durchführen.
Das hab ich auch nachgelesen. Der Film ist tatsächlich in Farbe gedreht worden.
Ach ja.
Oder auf Farbfilm gedreht worden, ja. Aber dann, es ist schon geplant gewesen, den Schwarz-Weiß zu...
Ja.
Ja,
ich finde, der sieht voll gut aus, also richtig gut.
Und
wenn du, wie gesagt, dich nicht auf den Sound, also auf eine Atmo, auf eine Foley-Ebene, wie du gerade gesagt hast, verlassen kannst, dann muss natürlich die Musik umso geiler sein und die finde ich wahnsinnig gut.
Und halt das Schauspiel, ne?
Ja, und das Schauspiel auch, aber ich ärgere mich zum Beispiel bis heute, dass es den Soundtrack nicht bei Spotify gibt, weil den würde ich mir ab und zu echt gerne mal aufs Ohr legen, ey. Magst du dieses Jazzige irgendwie? Ich weiß gar nicht, was genau für ein Genre das ist. Aber
ja, kannst du mal nachlesen. Das sind tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, es ist eine Zusammenstellung aus ganz vielen klassischer Filmmusik. Da sind dann auch so Anlehnungen an Hitchcock-Soundtracks oder Hommagen.
Ich meine, der hätte die Musik auch schon selber komponiert.
Ach, war die selber komponiert?
Ja.
Okay.
Von.
Ich hab's nur überflogen.
Ludovic Burs, genau, der hat die selbst komponiert. Der hat ja auch dafür den Oscar gewonnen, beste Filmmusik. Ich weiß nicht, ob das bei den Oscars damals schon so war. Damals. Aber heute ist es ja so, du kannst da gar nicht nominiert werden, wenn nicht mindestens, keine Ahnung, was 80% davon Original Stuff sind.
Mhm.
Deswegen konnte ja auch Hans Zimmer zum Beispiel für Dune 2 keine Oscar-Nominierung mehr kriegen.
Stimmt.
Was ich bis heute wahnsinnig affig finde.
Ja. Aber John Williams für Indiana Jones 5.
Genau. Genau.
Warum auch immer.
Ja. Nee, ansonsten, also ich glaube, wir haben bisher noch so ein bisschen unterschlagen, worum es geht, nur so angeschnitten. Also es geht um den scheidenden, oder es geht um den sehr beliebten und erfolgreichen Stummfilmstar George Valentine, gespielt von Jean Dujardin. Und der ist so das Aushängeschild des der Kinograph-Studios, wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung auf RKO oder so damals. Und wir sind halt Hollywood 1927, also Stummfilme sind noch so der Shit. Und dann lernt er bei einer Premiere seines neuen Films A Russian Affair durch ein zufälliges Aufeinandertreffen seinen Fan Pappy Miller kennen, eine junge, schöne Frau. Und die ist dann irgendwie darauf, also nachdem sie, da kommt es zu so einer komischen Situation, wo sie dann mit ihm auf der Titelseite landet, weil die sich auf dem roten Teppich so ein bisschen knuddeln und ein Küsschen auf die Wange geben. Und das weckt dann in ihr wohl irgendwie so den Ehrgeiz, auch es mal in Hollywood versuchen zu wollen. Und deswegen geht sie dann ein paar Tage später zu so einem Casting bei den Kinograph Studios und kriegt dann auch so eine Rolle.
Sie tanzt vor.
Ja, sie tanzt vor, genau. Kriegt dann irgendwie so eine, weiß ich nicht, Rolle als Statist Nummer 5 in irgendeiner Tanzszene. Aber so arbeitet sie sich dann peu à peu hoch. Und nach, weiß ich nicht, 3 Jahren, 2 Jahren oder so, ist sie dann auch schon in Hauptrollen unterwegs. Und da kommt es dann zu einem Ergebnis, das sich ganz entscheidend auf das Leben der beiden auswirken wird. Denn Hollywood fängt an, mit dem sogenannten Talkie, dem Tonfilm, herumzuspielen. Und das findet Pappy total geil, weil sie kann dann auch endlich mal sprechen und so. Und George findet das total bescheuert, weil er ist ja der Star des Stummfilms. So. Und das ist dann so ein Scheideweg für seine Karriere, denn die Leute, ja, er droht einfach vergessen zu werden, weil er möchte sich auf das Experiment Tonfilm auch gar nicht einlassen. Und ja, die Leute wollen ihn auch gar nicht sprechen, hören, wie er selber sagt. Und dann kommt auch noch der Börsencrash von 1929 dazu, genau, und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr, melodramatischer Film, möchte ich schon fast sagen. Das hängt halt auch damit zusammen, dass du, wie gesagt, wenn du deine Emotionen im Sinne von Show, Don't Tell nicht tellen kannst, sondern nur schauen kannst, dann ist das alles so ein bisschen overacted. Das kennen wir ja aus den Filmen von damals so. Warum gibt es diesen Film? Ich weiß es nicht, okay? Das war einfach nur wahrscheinlich so ein Herzensprojekt von Regisseur Michel Hazanavicius und der hat gesagt so, ey, ich mache jetzt mal einen Stummfilm, um euch zu zeigen, so, das war alles eigentlich ganz schön damals und sah schön aus. Und vor allen Dingen, das war so ein bisschen meine Quintessenz daraus, er möchte Hollywood so ein bisschen auch den Spiegel vorhalten, von wegen, guck mal, Show, Don't Tell funktioniert immer noch. Mhm. Weil du hast in diesem Film, der knackige 100 Minuten geht, gefühlt 50 Texttafeln oder so, ja? Also vielleicht jetzt ein bisschen mehr tatsächlich, ja?
Es sind nicht so viele, wie man meinen könnte.
Nee.
Und nicht so viel, wie auch dort besprochen wird.
Nee, also manchmal hast du, genau. Du siehst zwar, dass die Charaktere sprechen, aber ganz oft kannst du das aus dem Kontext ziehen, so.
Ja.
Und dann hast du manchmal gefühlt 5 Minuten lang gar keine Texttafel und manchmal hast du halt in einer Minute 2 Stück. Aber es ist wirklich erstaunlich wenig. Die sind sehr, sehr sparsam eingesetzt. Und das finde ich interessant, weil, wie gesagt, Hollywood neigt ja dazu, dir heutzutage alles kaputt zu erklären. Und das ist so ein bisschen, also dieser Film ist so ein bisschen die Gegenbewegung für mich. Aber bevor ich jetzt sage, so ob das für mich jetzt wirklich der beste Film dieses Jahres war oder nicht, bist du mal dran, weil du, wie gesagt, du hast ihn zum ersten Mal gesehen.
Genau. So,
was hältst denn du von dem Film?
Ich hatte so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde immer noch so gemischte Gefühle, muss ich sagen. Ich will aber noch mal ganz kurz, wir kommen gleich auf diesen Punkt zurück, wenn nicht, erinnere mich dran. Auch das Thema mit den Texttafeln und wie viel Show, Don't Tell und so, das ist ein sehr guter Punkt. Interessant ist noch zu erwähnen, weil du ja die Zeitschrift, die Zeitung angesprochen hast, das war tatsächlich die heute noch existierende Variety, ne?
Ah ja.
Auf der, also da auch so ein kleines Easter Egg nochmal ans real existierende Hollywood, was hier ja auch dargestellt wird. Also es ist keine allzu fantasievolle Version von Hollywood, sondern der Film ist ja auch ein Film übers Filmemachen und ein Film über Hollywood, ne? Und das heißt, viele Anspielungen und Easter Eggs sind ja auch relativ real, ne? Der Film ist auch an Original-Schauplätzen gedreht worden. Es ist im Grunde ist es ein französischer Film, der auf Englisch gedreht wurde, aber an Originalschauplätzen, muss man so sagen. Ne? Die Hauptdarsteller sind Franzosen, der Regisseur ist Franzose und Produktionsland, das wird auch als Frankreich angegeben. Ne? Und das hat den Film ja dann quasi auch überhaupt erst dazu qualifiziert, durch die englischen Texttafeln und vielleicht auch das englische oder amerikanische Co-Producing, ne? Hollywood Co-Producing, hier bei den plus, Academies zugelassen zu werden.
Plus die vier Sätze, die sie am Ende während des Drehs eines Tonfilms dann wechseln, die sind auch auf Englisch.
Aber ja. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr gebraucht. Aber kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den zu der Talkie-Geschichte, zu der Show-Don't-Tell-Geschichte. Der Film hat auf jeden Fall ein richtig gutes Gleichgewicht, was das angeht, ne? Und zeigt, weil ich mich das auch die ganze Zeit über schon gefragt habe, ich dachte, am Anfang war es mir so ein bisschen, das ist doch total anstrengend, aus meiner eigentlichen Sehgewohnheit, Schaugewohnheit, da Film ja ein audiovisuelles Medium ist und wir haben ja hier überhaupt nichts außer Musik und keine Atmosphäre, nichts, kein Foley, keine Straßengeräusche, gar nichts. Ne? Es ist wirklich nur die Musik und das Schauspiel. Und mit der Zeit stellt man dann tatsächlich fest, Texttafeln gibt es in den Szenen, wo Texttafeln gebraucht werden und in den Szenen, wo man sie nicht braucht, spricht das Bild eigentlich für sich. Ne?
Ja.
Und das hat dem Film eigentlich schon so die Bestätigung gegeben, muss ich sagen. Das Intro war ja auch sehr detailgetreu, ne? Und der Zeit entsprechend, wie eben so ein Film der 20er Jahre, wo dann auch so Texttafeln kommen, ne? Mit den mit der Crew und mit der jeweiligen Funktion und dann eben diese gepunkteten Linien, wo auf der anderen Seite dann auch der Name steht des eigentlichen Crewmitglieds oder des Castmitglieds, fand ich auch sehr nett, da das so konsequent durchzuziehen, ja.
Ja.
Und das gibt dem ja schon eine Authentizität mit, das alles, ne? Also das, daran habe ich jetzt nicht gezweifelt, aber dass der dann doch so authentisch rüberkommt, ne? Das Da stimmte schon alles, von der Vorbereitung und der Umsetzung. Klar haben wir hier Schauspieler, die sich so auf das Schauspielhandwerk auch der 20er, 30er, 40er Jahre beziehen, da sie halt eben viel mehr durch ihre Mimik machen müssen. Macht das alles aber auch so anspruchsvoller, ne? Also dramaturgisch anspruchsvoller hatte ich so das Gefühl, dass die Darsteller sich da schon sehr bemüht haben, ohne zu overacten, wie ich finde. Du hast es, glaube ich, jetzt eben gesagt, es kam dir ein bisschen overacted vor, kann das sein?
Also nicht, weil es die Wahl war, der Stars das zu tun, sondern weil das meiner Meinung nach einfach so ein bisschen einhergeht.
Oder ein Stilmittel, ne? Als Stilmittel dann. Genau, als
Stilmittel,
ja. Ja, aber ich fand's auf jeden Fall nicht so, ich fand's sehr harmonisch auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Jean Dujardin, der macht das schon sehr gut auch. Er hat dann ja dann immer irgendwie so am Ende eines jeden Takes oder so, ne, ich was war denn das für eine, war das Russian Affair, dieser Film mit diesem afrikanischen Setting, wo er da dieser Jäger ist?
Russian Affair war der ganz am Anfang, wo
er
auf dem elektrischen Schuh sitzt. Ja.
Ach so, das war der. Nee, ich meinte den er später selber produziert.
Ja, den er selber produziert.
Ja, wo er dann auch, er blickt dann immer so in den Himmel hinein am Ende eines jeden Takes irgendwie, ne? Also
Tears of Love hieß der.
Tears of Love, genau.
Ja. Auch diese Titel finde ich auch immer so geil.
Ja. Man muss aber auch sagen, der Film, also Ich habe so ein bisschen Parallelen gespürt, dadurch, dass er über Hollywood, also ein Film übers Filmemachen und über Hollywood ist, dass er schon so ein bisschen der Gegenentwurf zu La La Land sein könnte, weißt du? Obwohl der ja später kam, ich glaube 4 Jahre später ungefähr, 4, 5 Jahre. Wo La La Land ja auch so eine große Hommage an die Glanzzeit oder eine andere Glanzzeit von Hollywood ist, ne? Und auch eventuell so eine Art Übergang darstellt, ist das so ein bisschen der minimalistische Gegenentwurf. Ja, ich hab mir viele Notizen tatsächlich zu dem Film gemacht. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt einiges vorwegnehme, also leichter, wenn man sich so die Wikipedia-Artikel auch mal dazu durchliest, der hat nur 13, ein paar zerquetschte Millionen gekostet. Leichter hat, glaube ich, noch nie einer einen Oscar für den besten Film gewonnen. Also das muss man schon sagen, so der Aufwand, der hier betrieben wurde, der ist ja im Vergleich zu dem Impact, den der Film nachher hatte, total minimal, ne? Der hat ja noch nicht mal Ton, der Film, weißt du so, das ist ja, also im Vergleich, was dann so die Jahre danach und die Jahre davor an Aufwand betrieben wird, ne, wenn man jetzt sagt, so diesen maximalen filmkünstlerische Aufmerksamkeit zu kriegen in Form von einem Preis, ne? Dann ist hier echt wenig Aufwand betrieben worden, muss ich sagen. Also, ja, es ist so, es ist, ich weiß nicht, ob das war nicht gewollt, glaube ich, aber es ist schon so ein netter Nebeneffekt eigentlich. Wäre interessant eigentlich mal rauszugucken, also so budgetmäßig, ob es da viel teurere Filme gab oder viel, viel günstigere Filme, die dann auch mal den Oscar als besten Film gewonnen haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ey, 13 Millionen, das ist nichts.
Ich muss mal schauen, ey. Also doch, es gab auf jeden Fall schon günstigere Filme.
Gab es günstigere?
Ja.
Hast du? Okay.
Ja, ich habe ein Beispiel, warte.
Hast du direkt was? Okay.
Ich habe was, ja.
Du weißt aber ungefähr, was ich dafür Gedanken habe, ne? Weil ja, der wirkt schon sehr, wie soll ich sagen, independent, nicht unbedingt, doch ein bisschen independent-mäßig wirkt er schon, ja.
Ja, das ist halt der, einfach der Tatsache geschuldet, dass er so optisch und von der Machart her rein gar nichts mehr mit aktuellen oder kontemporären Filmen, sag ich mal, zu tun hat. Ne?
Ja, der damalige.
Nee, also bevor wir das jetzt wieder vergessen, ja. Moonlight, der erste A24-Film und der auch den besten Film gewonnen hat, hat man ist sich nicht ganz sicher, scheinbar zwischen 1,5 und 4 Millionen gekostet.
Was?
Ja, ja.
Oh, krass. Ja,
guck mal, was haben die denn gemacht? Die haben so ein bisschen in Miami gedreht und hatten ein paar Leute vor der Kamera mehr. Da ist ja nichts dabei. Keine krassen, teuren Kostüme und nichts. So.
Mahershala Ali, der war so das bekannteste Gesicht, sage ich mal,
ja, genau.
Zu der Zeit. Aber auch eher aus Serien dann, ne?
Ja. So, jetzt zurück zu The Artist. Also ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist jetzt kein Dune oder so. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, vielleicht ist der Erfolg dieses Films auch so ein bisschen, also ich sehe da zwei Faktoren. Auf der einen Seite, Filme übers Filme machen sind eh schon immer so ein bisschen Oscar-baity, ne? Das siehst du auch daran, dass Hugo Cabré, der auch einen Film übers Filme machen, oder zumindest ein Film über die Liebe zum Film ist.
Im selben Jahr, ne?
Im selben Jahr rauskam und auch 5 Oscars gewonnen hat, so. Ja. Und Fakt Nummer 2 ist für mich so ein bisschen, ey, ganz ehrlich, guck dir doch mal die Konkurrenz an, ja? Also okay, ja, du hast da einen Gefährten, du hast da einen Moneyball und so.
Ich hätte sofort Moneyball den Oscar für den besten Film gegeben.
Ja?
Ja, aber ich verstehe schon, warum der hier eher gewonnen hat.
Ja, Oscar-Bait halt.
Ja, klar.
Hollywood liebt Filme über Hollywood, das ist einfach so. Und ich muss sagen, mir ist auch aufgefallen, mir fehlt da tatsächlich ein Film, den ich total geil finde eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Oscar-Nominierung bekommen hat, ey.
Welcher?
Was ist denn mit Drive?
Oh ja.
Der kam auch 2011 raus, ey.
Das war aber der, also das, was ich eben mit Independent-Film, ne? Stimmt, du hast recht. Der kam auch 2011. Der ist schon sehr Indie. Der ist schon sehr Indie dann wahrscheinlich.
Aber die Leute haben den vom Fleck weg geliebt, ey. Also das Publikum zumindest.
Ja, aber es war doch voll der Geheimtipp. Also wer der lief ja bei uns, der lief nur in den 22-Uhr-Vorstellungen.
Ach krass, okay.
So, weiß ich jetzt nicht, aber so gefühlt. Ich weiß noch, ich war in einer sehr späten Vorstellung. Meine Schwester war mit, der Arthur war mit, noch ein Kumpel war mit. Und meine Schwester kannte vielleicht so Ryan Gosling von The Notebook. Und der Arthur kannte den halt auch von irgendwas. Ich kannte ihn auch. Und ich fand den Trailer einfach nur geil. Und ich habe wahrscheinlich Pusher gesehen, ne? Von Nicholas Winding Refn. War es Pusher? Pusher, doch klar, mit Mads Mikkelsen. Oder? Scheiße, hieß er Pusher? Doch klar, Pusher. Und mit Mads Mikkelsen, genau. Den hatte ich wahrscheinlich irgendwie vorher gesehen und mir gedacht, krass, das wird bestimmt ein richtig geiler Actionfilm. Und dann war das, und dann war das dieses Noir-Ding, ne? Und aber alle waren begeistert. Alle waren begeistert, die mit dabei waren und haben sich auch so gedacht, krass, dass der Film nicht mehr Aufmerksamkeit hat. Aber gut, so viel zu Drive. Wir könnten mal über Drive eine extra Folge machen. Das machen wir auch. Das machen wir. Bock. Ja, ja, ich auch. Der hat einen speziellen Platz auf jeden Fall bei mir im Herzen.
Safe. Bei mir auch.
Ja. Und wieso bist du da drauf gekommen?
Ich habe nur gesagt, dass der mir gefehlt hat in diesem Kandidatenfeld von 2012.
Safe.
So. Also seien wir mal ehrlich, wenn es ein Film dabei gewesen wäre von anderer Klasse, sag ich mal, ja. Ey, vielleicht wäre das dann nicht der beste Film geworden. So. Das ist ja auch wirklich so ein Ding, so, der hatte einmal kurz diesen Bass, aber auch nur innerhalb der Academy, weil ich habe nie jemanden darüber reden hören, niemals, so, und danach schon gar nicht mehr. Deswegen, das ist für mich so der vergessene beste Film der 2010er Jahre.
Fantastisch, ja, unterschreibe ich so. Ja. Guck mal, das meinte ich ja eben mit den Voraussetzungen für die Academy. Wenn nur eine Voraussetzung nicht erfüllt worden wäre, dann würden wir jetzt gar nicht über den Film sprechen. Dann wäre das wirklich, dann wäre das auch nur ein Geheimtipp. Mit Jean Dujardin und John Goodman irgendwie, ne?
Ja.
Dann wäre das nur ein Geheimtipp, der auch gar nicht nominiert gewesen wäre. Allein schon durch die, also es kann schon auch kalkuliert gewesen sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt das der Regisseur auch zu irgendeinem Zeitpunkt oder die Produzenten, dass sie es schon ein bisschen kalkuliert haben. Der Producer hatte ich noch gelesen, der hatte den Titel bestimmt. Da war der Regisseur wohl auch nicht sehr zufrieden mit. Das war nicht so ganz seine Entscheidung, also oder ging nicht so ganz mit ihm, mit seinem Wunsch einher. Er sieht nämlich Jean Dujardin überhaupt nicht als Artist, als Künstler. Und deshalb findet er den Titel nicht so ganz passend.
Aber der sagt das doch im Film irgendwann mal, ne?
Wie gesagt, das habe ich so nur gelesen und dass der Producer das bestimmt hat. Und ich sag mal so, es ist ja auch der internationalste Titel. Vielleicht finde ich es gerade schnell heraus, wo er das gesagt hat.
Ja.
Beziehungsweise also, was er für Filmtitel Alternativen, die, du kannst ja kurz weitererzählen, der Filmtitel, der Artist wurde nicht vom Regisseur, sondern vom Produzenten Thomas Langmann bestimmt, die ursprünglichen Arbeitstitel lauteten Peppy und George, Beautiful Spot und Zitat, Regisseur für mich ist George Valentin hochmütig, egoistisch, ichbezogen. Ich sehe nicht, wie er ein Künstler sein kann. Aber er, der Produzent, denkt, er ist ein Künstler. Punkt.
Also da muss ich leider sagen, dass der Regisseur da meiner Meinung nach Unrecht hat, weil also erstens sieht er sich selbst als Künstler und er ist halt immer Front und Center dieses Films. Er sagt das auch irgendwann sogar. Das ist sogar eine Texttafel. Oder ne, vielleicht keine Texttafel, aber ich glaube eine Zeitungsüberschrift oder so. Er sagt irgendwie, ja, ich bin kein Typ, der Tonfilme macht, sondern ich bin ein Künstler. So.
Ja.
Und deswegen finde ich den Titel dann doch tatsächlich sehr passend.
Ja. Ist eigentlich interessant, ne, zu sagen, irgendwie egozentrisch zu sein, egoistisch zu sein, schließt aus, dass jemand Künstler sein kann, ne? Dann frage ich mich, was war Stanley Kubrick?
Ja.
Der Inbegriff von Egozentrik, oder?
Ja. Ich habe sogar, ich habe neulich ein ganz interessantes Interview gesehen, also einfach so ein Video-Interview mit, wie heißt die Moderatorin aus dem Osten? Anja Kaspari, glaube ich.
Wow.
Und mit wem hat sie sich denn unterhalten? Mit dem Typ von Alphaville. Marian Gold, glaube ich, heißt der, ne?
Ach so, der Sänger jetzt.
Ja.
Ja, ja.
Genau. Und mit dem hat sie sich unterhalten und der sagte irgendwann so, dass er eitel sei und sie so, also du hältst dich für eitel, ja natürlich bin ich eitel, sonst wäre ich doch kein Künstler geworden. Also der schickt scheinbar voraus, dass Eitelkeit und scheinbar so eine gewisse Egozentrik auch durchaus fast schon Grundvoraussetzungen sind für künstlerisches Schaffen. Das ist jetzt seine Aussage, nicht meine, aber das fand ich sehr, sehr interessant. Da habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht danach, über diese Ansicht.
Hundertprozentig ist da.
Ja.
Und schließt sich das nicht aus, ja.
Ja, und gerade George Valentine in The Artist in diesem Film, der sucht ja auch das Rampenlicht, wo er nur kann. Der suhlt sich doch total da drin. Und ist am Boden zerstört, als die Aufmerksamkeit dann von ihm wegschiftet.
Seine Reaktion darauf, dass keiner mehr Stummfilme machen will, ist ja dann auch, okay, da muss ich das Ruder selbst in die Hand nehmen, ne, und einen Stummfilm produzieren. Also,
genau.
Diese künstlerischen Aufgaben dann auch noch übernehmen, ne? Als Produzent, als Regisseur. Und ich bin da auch nicht. Also ich kann zumindest die. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen des Regisseurs sein antikommerzieller Gedanke, den er dann noch da hat, weißt du?
Das kann sein.
Dass er gar nicht so diese große, dass er das nur so sagt, ne?
Ja, ja.
Man weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen Produzent und
ja, das kann sein. Ja.
Und Regisseur so im Allgemeinen war, ne?
Das kann ja mitunter Filme zerstören. Das ist ja schon mehr als nur einmal vorgekommen.
Wie das Verhältnis wiederum zwischen Regisseur und Hauptdarstellerin ist, das kann ich dir sagen. Die beiden sind nämlich liiert.
Ah ja.
Schon seit vielen Jahren, genau.
Bérénice Peugeot und Michel Schieß mich tot.
Genau.
Ah ja.
Sie ist ja auch so ein Star dieser OSS-Filmreihe, ne? Also das sind ja so Spionage- oder Espionage-Parodien.
Die habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ich habe die auch nicht gesehen, aber dadurch ist Jean Dujardin so ein bisschen bekannt geworden, denke ich mal, auch international.
Ja, das kann man wohl vorausschicken, ja.
Die Titel sind auf jeden Fall witzig. Die deutschen Zutitel, ne?
Nee, krass, okay, dann muss ich tatsächlich sagen, dann gehören die beiden auf jeden Fall zu den talentierteren Paaren im Schaugeschäft. Eigentlich, also wenn ich höre, irgendwie.
Also Regisseur und Hauptdarstellerin sind liiert, ne?
Ja,
genau.
Also wenn ich höre, Regisseur und Hauptdarstellerin sind liiert, kommt mir für gewöhnlich das Kotzen, ja. Ich meine, man muss ja nur an Paul W.S. Anderson und seine Miller denken, ja, oder an Melissa McCarthy und ihren wie auch immer er heißt, die ja wirklich für einen Schrottfilm nach dem anderen verantwortlich sind, vor allen Dingen, wenn die sich mit Netflix zusammentun. Das ist ja wirklich unerträglich, was die mittlerweile da hervorgebracht haben.
Aber von Melissa McCarthy, der Mann, ist der Regisseur oder Autor? Beides.
Ich weiß gerade gar nicht. Also keins von beiden
so.
Würde die Arbeit jetzt besonders hervorheben oder aufwerten, sag ich mal. Ob er jetzt die Witze schreibt, in denen es immer nur darum geht, dass sie dick ist und das lustig ist, oder ob er hinter der Kamera steht und sagt, ja, du musst jetzt mal hinfallen, weil du bist dick und das ist lustig. Ja. Ey, Alter. Wir haben es alle verstanden, Melissa McCarthy ist plus size und das ist nicht witzig, okay?
Ja, zumindest.
Nichts daran, dick zu sein, ist witzig.
Nein.
Plus size, was auch immer. Ja, mehrgewichtig, nennt es, wie ihr möchtet. So, das war vielleicht irgendwie 1930 noch witzig, als Oliver Hardy immer als Fettkloß bezeichnet wurde von irgendwelchen Schwarz-Weiß-Bösewichtern, aber ey.
Pass auf, ich gebe
jetzt halt 100 Jahre weiter, Leute.
Ich kann dir zu dem Thema noch einen Fact mit dazu geben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er mit seiner Frau, die Frau, mit der Michelle Hazanavicius liiert ist, sie in seinen Filmen besetzt. Aber er ist ja auch so ein Dafürsprecher, dass Darsteller sich auf der Leinwand nicht küssen müssen. So, ne? Das machen sie wohl in seinen Filmen nicht.
Haben sie, glaube ich, auch in dem nicht.
Haben sie nicht, ne? Er sagt ja auch, so Ausdruck von Liebe ist dann eher so, wenn sie dann tanzen oder so, ne?
Es gab dieses Küsschen auf die Wange,
genau.
Was dann auf den Zeitungs, in den Gazetten gelandet ist, aber das war es dann auch
nicht. Ja.
Das ist ja kein Kuss, also.
Ne.
Ich glaube, für so eine Szene brauchst du jetzt keinen Intimitätscoach ans Set zu holen.
Ja.
Na gut.
Also ich.
Haben wir? Nee, sag du zuerst.
Ja, ich fand halt der Film, ich muss sagen, so stellenweise fühlt er sich halt auch ein bisschen an wie so eine Zeitreise, wie so ein Experiment.
Total, ja.
Aber, also auch, ne, dieser, wie sagt man denn, nicht ein ein Experimentalfilm, aber ein Experiment, ey komm, ich bringe einfach mal einen Stummfilm ins 21. Jahrhundert. Komplett nach dem Stil der 20er Jahre, ne, der Original-Stummfilm-Ära, wie wir schon gesagt haben. Aber da sind dann eben auch die, also zum einen kannst du sehr authentisch sein, ne, und auch vieles machen, was in den 20er Jahren auch so gemacht wurde mit Bildsprache. Auf der anderen Seite bist du aber auch ein bisschen beschränkt, ne? Die Story, die ist halt relativ dünn und auch relativ vorhersehbar. Wenig Überraschungen, aber auf der anderen Seite eben diese Authentizität, das fand ich ganz schön. Ich habe das jetzt mal so als vergessene Bildsprache genannt, ne? Jean Dujardin beispielsweise, also Georges, er kommt ja dann aus diesem Kino raus und dann sieht er, guckt er so, also er hat ja seinen eigenen produzierten Film für den 25. Oktober die Premiere und dann kommt er eben aus einem Film raus, geht an einem Kino vorbei und sieht dann den Film von seiner von dieser Peppy Miller, ne? Und der ist auch für den 25. Oktober. Und ganz interessant fand ich dann so seine POV, also sein Point of View, das war dann wie so durch so ein Guckloch. Da war dann so eine Vignette drumherum, ne? Also das wurde noch mal ein bisschen anders verdeutlicht zu der damaligen Zeit, ne? Also da war nicht nur eine POV, dass ich in etwa weiß, okay, das ist jetzt aus der Sicht des Darstellers, sondern das wurde eben noch mal durch diese Vignettierung verdeutlicht. Also wirklich wie durch so ein Fernrohr hat er da durchgeguckt, ne? Und dann, dass wir als Zuschauer genau wissen, ah, er guckt sich das Datum an, weißt du so, ne? Und das ist so ein ganz nettes Detail gewesen. Klar, der Dutch Angle, ne, in so Szenen, in denen es ein bisschen spannender wurde, wo er dann ja auch diese seine alten eingelagerten Sachen wiederfindet, ne? Das, also muss ich auch sagen, als er da reinkommt, war mir sofort klar, was er da jetzt findet, ne? Das meinte ich ja so ein bisschen mit vorhersehbar. Das waren jetzt keine großen Überraschungen. Und was ich auch noch mochte, waren natürlich diese Montagen, ne, in denen Zeit vergeht, wo du dann diese Schlagzeilen hast und so, ne? Die Zeitung fliegt durchs Bild, die Schlagzeilen fliegen durchs Bild. Das sind halt so Sachen, sehr originalgetreu.
Ja. Also. Ja, also deine Argumente haben wir jetzt alle so ein bisschen auf das Originalgetreue, sag ich mal, eingezahlt. Also ich meine, der Film soll jetzt die Stummfilme der 20er repräsentieren. Damals war das ja einfach noch nicht so mit der Parallelmontage, ne? Also Geschichten wurden sehr viel geradliniger erzählt, ne? Und nicht mit irgendwie 5 Handlungssträngen, die sich alle miteinander verwursteln, so wie bei Nolan oder sonst wo, sondern du bist so wirklich einem Charakter hauptsächlich front und center gefolgt. Und das macht er hier halt auch. Und klar, auch damals wurde sehr viel überraschungsärmer erzählt. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil die Kunstform noch neu war, die Leute hatten sich noch nicht so ausgetobt, keine Ahnung, das Publikum hat es noch nicht vertragen, was auch immer dazu geführt hat. Aber an diese Spielregeln hält der Film sich dann wieder so ein bisschen. Und haben wir schon so ein bisschen über die technische Seite auch gesprochen? Also du hast glaube ich schon, war das vor der Aufnahme?
Nee, das ist, also ich habe hier on cam, wollte ich sagen, on the record habe ich auf jeden Fall dir eben schon gesagt, dass der auf Farbe gedreht wurde.
Genau, in Farbe, genau.
In Farbe, auf Farbe.
Genau. Ja, genau. Und dann später im Color Grading.
Genau.
Genau, und sie haben außerdem auch, das habe ich gerade nochmal kurz hier auch nachgeschaut, die haben tatsächlich mit einer Framerate von 22 FPS gedreht, ne? Krass. Statt 24 und daher kommt dann so dieser leicht beschleunigte Look, den wir so aus diesen Filmen von damals kennen, wo man so ein Frame gefühlt aussetzt oder so. Das hatte ich hier auch in manchen Szenen auf jeden Fall wahrgenommen.
Hat
mir auch gut gefallen.
Hast du Mank gesehen von Fincher?
Ja.
Wie fandst du das da? Die, ich sag mal, die 20er, 30er Jahre Ästhetik.
Finde ich immer geil.
Ja,
also mir gefällt's immer richtig gut.
Da war ja der Ton auch sehr schruppig, ne? Der war total, wie soll ich denn sagen? Also so eine 20er, 30er Jahre Tonqualität halt, ne?
So ein bisschen Rauschen halt.
Sehr rauschig, sehr so durchs, wie so durch so ein Megafon, ne? Durch so ein, so war der Sound. Und es waren viele Bildfehler drin, ne? So, dass man so Bildsprünge hatte und so, auch Kratzer im Film waren zu sehen. Ja. Das war ja hier nicht. Bei The Artist, der ist ja sehr clean, der Film. Der hat nicht der so.
lupenrein clean.
Der ist lupenrein clean. Das liegt vielleicht auch daran, dass etwas modernere Kameras genutzt wurden tatsächlich.
Ja.
Aber dann eben im Stile von. Während Mank, ich glaube CinemaScope war, also der war Breitbild, aber hatte eben dann diese ganze 30er-Jahre-Ästhetik. Ja, okay, ja. Das war dann wiederum so. Fand ich hier bei The Artist besser als bei Mank. Da gefiel mir dieses, also wenn er in 4:3 gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, besser gefunden bei Mank, ja.
Ja. Ja gut, das ist dann natürlich die künstlerische Freiheit,
klar,
ne?
Klar.
Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Leuchtturm, ne? Das ist auch so, der war ja nicht mal 4:3, sondern eher 1:1.
Ja.
Und den haben die auch wirklich mit Linsen gedreht, die damals schon benutzt haben in den, weiß ich nicht, 20er Jahren oder so.
Ja, die waren schon sehr alt.
Deswegen sieht der sehr, sehr geil aus, der Film.
Der Film.
Hat mir auch,
ja.
Ja, so.
Der Film ist großartig. Der ist da.
Ja,
da sehe ich keinen Widerspruch in dieser technischen. Bei diesen technischen Aspekten. Bei Mank wiederum hebt sich das so ein bisschen auf, muss ich sagen. Dadurch, dass er Breitbild ist, ne?
Ja. Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Ja, das ist,
Und ich glaube, Mank war auch digital gedreht. Also da ist der nur so auf alt sein, gemacht, ne?
Ja.
Aber es war gut gemacht, muss ich sagen. Es wirkte nicht zu.
Ja, total.
Künstlich. Künstlich.
Ja. Ja, und dann, wir haben uns irgendwie schon so geil unterhalten, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Ey. Deswegen kann ich jetzt irgendwie teilweise nicht mehr unterscheiden, über was wir schon gesprochen haben, was nicht. Hast du die Szene mit dem Lone Star schon in der Aufnahme?
Nee. Okay. Ja. Ich habe auch gerade meine Notiz gefunden. Er kommt von der Auktion. Er kommt von der Auktion, genau. Überquert die Straße, also er hat sich von seinem alten Leben verabschiedet, ne?
Er musste halt Geld beschaffen, um seinen Film zu finanzieren.
Genau, musste seine privaten Habseligkeiten verticken, unter anderem dann eben dieses Gemälde auch, ne, dieses Porträt.
Das Überlebensgroße.
Ja. An wen erinnerten mich das? Dass dieses Porträt mit dem Zylinder, dieser Look, das ist doch auch so eine Hommage an. Ja, ist das nicht so ein Disney-Ding irgendwie? Zeit. Ich krieg's auch nicht zusammen. Ich meine, im Grunde, siehst du, das wollte ich dich aber auch noch fragen. Wie viele Stummfilme hast denn du gesehen? Also wie Stummfilme, wie bist denn du da so drin?
Also gar nicht. Ich hab vielleicht eine Handvoll von Georges Méliès gesehen. Hm. Ich hab Nosferatu gesehen.
Ja. Ein paar Charlie Chaplin.
Metropolis habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe ein paar, genau, von Charlie Chaplin oder auch von Laurel und Hardy habe ich gesehen, aber jetzt nicht so wirklich bewandert, nee.
Nee, ich auch nicht, aber ich, also ich bin da jetzt auch kein Experte, hab jetzt wahrscheinlich auch ähnlich viele Filme gesehen, aber das ist ja auch gar nicht so abgehoben, oder zu überstilisiert inszeniert, dass man sagt, okay, diese ganzen Stummfilmstars standen von jetzt auf gleich auf der Straße, sondern das war schon ein sehr echtes Szenario, das war schon die Realität, glaube ich, für viele.
Ich glaube, nicht alle haben den Sprung zum Talkie geschafft. Nee.
Nein, ich denke, Charlie Chaplin war auch jemand, der seinen größten Erfolg durch die Stummfilmzeit gefeiert hat, ne?
Total, ja.
Und später dann, gar nicht mehr so.
Ja.
Also zum einen, ich habe das gerade erst letzte oder vorletzte Woche nachgelesen, der wurde ja so aus politischen Gründen, wurde er ja ausgewiesen aus den USA, ne? Der war Brite. Nicht. Ja, ich wusste das auch.
Das wusste ich.
Also sehr bewegte Geschichte, was Charlie Chaplin angeht. Ich könnte mir vorstellen, also ich hoffe, dass wir zu unseren Lebzeiten noch ein tolles Biopic zu Charlie Chaplin kriegen. weil das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich. Das ist schon eine sehr interessante Geschichte und spiegelt ja auch so ein bisschen das Leben hier von George Valentine, glaube ich, wider, ne? Oder sein Karriereweg, ne? Also das
durchaus.
Charlie Chaplin hat ja zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, der hat ja einen Oscar bekommen für einen Film. Der hat ja auch Musik gemacht, also der hat den Oscar für die beste Filmmusik gekriegt, 1962 oder so, also legt mich nicht auf die Zahlen fest. In einer Zeit, in der er auch nicht einreisen durfte, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Film wurde auch 20 Jahre nach seiner Uraufführung überhaupt erst nominiert für die Oscars, weil er nicht zugelassen war.
Lol.
Ja, das ist auch so ein, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und dann später, als er wieder einreisen durfte, da hat er, glaube ich, ein Visum gekriegt, hat ein Visum beantragt. Da hat er dann, glaube ich, das war aber dann so ein paar Jahre vor seinem Tod, hat er noch den Oscar fürs Lebenswerk bekommen. Und da ist er auch auf der Bühne gewesen, ja. Nur um hier nochmal so einen kleinen Oscar-Turn drin zu haben. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, auch was seinen Oscar angeht. Dass da ein Film nominiert wurde, der zuvor nicht gezeigt werden durfte oder gezeigt werden konnte, eben wegen dieser ganzen politischen Verfolgung und Ausweisungsgeschichte und so, ne? Das hängt damit
zusammen. Also es war so, dass, ja. ich sehe das hier gerade, der wurde während der antikommunistischen McCarthy-Ära,
ja,
der Nähe zum Kommunismus verdächtigt und durfte deswegen ab 1952 nicht mehr in die USA einreisen. Mhm. Und erst 1972 durfte der wieder in die USA einreisen. Daraufhin hat er dann 1973 einen Oscar für die beste Filmmusik zu dem Film Rampenlicht bekommen, der aber schon 1952 fertiggestellt war. So. Aber krass, dass sie ihn so spät dann noch ausgezeichnet haben.
Und um die Story von Charlie Chaplin nochmal so ganz grob abzuschließen, dass sein Leichnam nachher entführt wurde und die Familie erpresst wurde, die Story, das wusstest du aber. Ja.
Nee.
Es geht noch bis nach seinem Tod hinaus geht das Alter. Noch. Ja.
Oha, ey, krass.
Also, ich sag ja, das ist ein super Biopic auf jeden Fall, was da.
Ja, da haben sie auf jeden Fall einiges zu erzählen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich schon wieder eigentlich zu viel für einen Film. Eigentlich könnten sie daraus so eine geile HBO-Serie machen oder so.
Ja. Weil du sagst, zu viel für einen Film. Dass der Michael Jackson Biopic angeblich ein Zweiteiler werden soll, ne? Hast du davon auch schon gehört?
Nee, ernsthaft?
Ja, dass da angeblich wohl ein Cliffhanger auf uns warten könnte.
Och, mein Gott, ey. Alter. Naja, gut. Ich wollte noch abschließend sagen zum, also ich hoffe nicht, weil, aber gut, wie gesagt, ich bin mal gespannt auf diese Michael-Geschichte, aber ich bin da äußerst skeptisch. So. Ich wollte noch abschließend zum Stummfilm sagen.
Ja.
Es gibt auch ein so ein Mammutprojekt, an das ich mich noch nie dran getraut habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier tun werde, aber eigentlich sollte ich mal, ne? Und zwar Die Geburt einer Nation. Das ist ja 1915 entstanden, geht halt 3 fucking Stunden, ey. Deswegen, ich denke mir so, okay, 3 Stunden nur Gedudel und Musik, weiß ich jetzt nicht. Und dann kommen natürlich auch noch die Inhalte dieses Filmes dazu, die selbstverständlich sehr, sehr umstritten sind. Aber es ist halt so, dass dieser Film auch einfach so als eines der bedeutendsten und einflussreichsten Werke der Filmgeschichte gilt. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie von Leni Riefenstahl hier die Trilogie da, ne? Wie heißt der? Triumph des Willens.
Mhm.
Der ja auch so bildgewaltig ist und George Lucas und Peter Jackson und wie sie alle heißen inspiriert hat. Du musst halt einfach weghören. Unter anderem, du musst halt einfach weghören. Also die Schwachsinnsreden, die habe ich da immer übersprungen so oder auf stumm gemacht. Ich habe den wirklich nur der Ästhetik willen mir mal angeschaut. Ja. Und so wahrscheinlich dann auch bei Die Geburt einer Nation.
Ich sag mal so, es gibt noch so einen russisch-kommunistischen Gegenentwurf. Wie hieß er noch? Eisenstein, der Regisseur. Panzerkreuzer Potemkin. Das ist auch noch mal so ein was so ein bisschen die russische Geschichte oder die russische Revolution hatten wir auch damals während meiner Ausbildung, hatten wir den Film gesehen. Mich hat es relativ beeindruckt, muss ich sagen, weil das eben auch so eins der ersten Werke war, was so ein was so eine geradlinige Story erzählt hat und eben auch viel mit Schnitt, mit Schuss gegen Schuss gearbeitet hat und so Geschichten, ne? Und nicht nur nicht nur so ohne Handlung abgefilmte oder mit schwer erkennbarem Handlungsstrang, ne? Erkennbare Storyline, ja. Aber ich muss sagen, wie gesagt, das hat mich schon relativ gut beeindruckt, ja. Und diente ja auch vielen späteren Filmemachern tatsächlich auch so bildlich.
Ja.
Als Vorlage oder vieles oder einiges davon Hat dann dem einen oder anderen Regisseur auch so als Vorlage gedient, ja. Eben aus diesem sowjetischen, russisch-sowjetischen, kommunistischen Kino.
Ja, ich merke schon, ich habe noch so ein paar Baustellen, nicht Baustellen, aber Dinge aufzuholen, ja, die auch einfach wegen ihres Einflusses auf Kameraarbeit und so und Erzähltechniken man mal vielleicht gesehen haben sollte. So.
Wir können auf jeden Fall, wir könnten ja mal wieder Sebastian fragen, ob er hier im Podcast kommt und uns ein paar Fragen dazu beantwortet, ja.
Ja. Wäre auch mal was. Die bedeutendsten Filme der früheren Filmkunst.
Ja.
Ja, aber jetzt sind wir erstmal beim kontemporären Film. Wie ist denn das jetzt? Also wir haben schon gesagt, ja, The Artist ist ein vergessener bester Film, der jetzt kulturell nicht so den krassen Impact hatte, wie das manche anderen besten Filme so hatten. Aber du hast auch schon gesagt, du würdest die Auszeichnung Moneyball zuschieben.
Ja, ich denke schon.
Ja. Okay, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich den tatsächlich nicht gesehen habe. Deswegen kann ich da jetzt leider keine Vergleiche anstellen.
Der ist massiv unterschätzt, wie ich finde. Es geht zwar um Baseball und es geht um so einen ganz kleinen Ausschnitt irgendwie von einer Baseballmannschaft, die mir nicht egaler sein könnte. Also die, ich glaube, Oakland Aces. Also Baseball ist mir wirklich egal, aber der Film ist so,
ja, mir auch,
so gut inszeniert und so gut gespielt, so authentisch, so realistisch, wie das da alles wirkt.
Ja, du, ganz ehrlich, Tischtennis ist mir auch egal, aber ja. Marty Supreme ist halt trotzdem der Shit.
Geht's da viel um Tischtennis auch, wirklich?
Also ich würde jetzt mal sagen, es ist jetzt kein Sportfilm wie das Wunder von Bern oder so. Nee. Also es geht schon um Tischtennis, aber es geht eigentlich eher um Marty Mauser, die Figur. Ja.
Spielt so eine, ich meine, bei Forrest Gump ist Tischtennis ja auch so ein bisschen Thema, aber dann...
Ja, also so ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht krass viel.
Nicht krass viel, ne?
Ja. Nee.
Ob das wohl so ein bisschen die Inspirationsvorlage war für den Autor? Zu sagen, ich nehme hier so eine Figur und dann Tischtennis, das ist so ein bisschen das Forrest Gump-Ding und...
Nein, der Film basiert ja auf einem Roman, ne?
Also
auf einer Autobiografie von Marty Reisman, der tatsächlich Tischtennisspieler war, aber die persönlichen Begebenheiten hat sich dann Josh Safdie wohl fiktiv erdacht.
Ah, okay.
Also ich glaube nicht, dass der wirklich so ein Arschloch war wie Timothée Chalamet in diesem Film.
Oh, okay, nee, dann ist das auch vergessen, was ich gerade mir konstruiert habe.
Ja.
Da ja Tischtennis, ne, also warum, also es gibt ja coolere Sportarten, sage ich mal, ne, als Tischtennis. Ja,
safe.
Safe. Aber ich habe 10 Jahre Tischtennis im Verein gespielt. Ich bin, ja, es war halt immer so ein bisschen, ne, so der kleine Bruder von echtem Tennis, ne.
So wie ich bin in so einer Minigolf-Clique.
Ja. Aber ey, ich hab damit keinen. Also ich fand's schon immer cool, dass Forrest Gump Tischtennis spielt und mit Marty Supreme auch wieder ein Tischtennis-Film kommt.
Ja.
Klar.
Also ich meine, du mochtest ja auch die Safdie-Filme, deswegen denke ich mal, der wird dir durchaus gefallen.
Ja. Oh, ich freue mich auch voll auf Marty Supreme.
Ich glaube, ich gehe da auch tatsächlich nochmal ins Kino. Ich zahle ja eh nichts so, aber die Zeit investiere ich gerne nochmal. Ja.
Jo.
Mal gucken, ob das dann der nächste vergessene beste Film wird.
Ich tippe ja schon mal drauf, ne? Also ich sag schon, dass das ohne den jetzt gesehen zu haben, aber der ist schon so ein bisschen weiter vorne bei mir. Also erstens mal, weil ich Bock auf den Film habe und mich drauf freue und ich könnte mir auch vorstellen, dass der so eine sehr große Favoritenrolle einnimmt, ne?
Ist halt die Frage, ne, wie krass die Academy jetzt Bock darauf hat, ein politisches Zeichen zu setzen. Weil wenn sie das tun wollen, werden sie natürlich One Battle After Another wählen, nicht?
Nee, dann wählen sie The Secret Agent und geben auch dem Hispano-Roots-Hauptdarsteller den Oscar.
Ja, aber Sentiment, also Secret Agent gewinnt ja schon den Oscar für bester internationaler Film. Der muss ja nicht zwei abräumen. So. Das ist.
Nee, ich meine Secret Agent.
Ja, ich auch.
Achso, du hast gerade Sentimental Value gesagt, glaube ich. Entschuldigung. Ja.
Ich meine natürlich Secret Agent.
Ja. Und damit beziehe ich mich aber auch nur auf die Reaktion von Donald Trump über die Halftime-Show des Super Bowls.
Er hat Nee, sag ruhig.
Ja, den Hasspost einfach, ne? Gegen.
Ja, ja, ja.
Weil das ja die so ein Hispano-Artist ist. Siehst du, und jetzt ist mir auch gerade eingefallen, was ich dir sagen wollte, wovon ich vorher noch nie gehört habe, nämlich dieser Künstler, Bad Bunny. Bad
Bunny. Nee,
ich habe noch nie von dem gehört.
Nee. Ich bin halt so im US-Rap überhaupt nicht drin.
Ach, das ist ein Rapper, okay.
Ja, ja. Okay. Also erstens, Donald Trump sollte mal ein bisschen in den Geografieunterricht gehen, weil dann wüsste er, dass Puerto Rico Teil der USA ist. Das heißt, es ist nicht irgend so ein Bohnenfresser, wie er meint, sondern es ist ein Amerikaner.
Ja.
Zweitens hat er diesen scheiß Pool da extra in Golf von Amerika umbenennen lassen. Ja. Das heißt, was will er denn überhaupt? Das ist sogar im fucking Golf von Amerika. Wie viel Amerika will er noch haben?
In seinem Kopf drittens, hat er es umbenannt.
Ja, ja, genau. Und drittens, naja gut, bei Wikipedia steht Golf von Amerika.
Das, ja.
Und drittens, ich fand es ja geil, wie er Donald Trump dann trotzdem hops genommen hat, wie die Jugend heutzutage sagen würde.
Oh, so viel Zeit muss sein, der Wikipedia oder einer der Mit-Wikipedia-Gründer, der ist so selbstkritisch, der Mensch. Der steht nach 3 Minuten in einem Interview auf und geht, weil er sich die Frage nicht gefallen lassen möchte, ob er Mitgründer oder Gründer ist. Also so viel gebe ich auf die Fakten, die wir bei Wikipedia stehen haben. Ne?
Obwohl, ich habe auch Scheiße erzählt. Hier steht tatsächlich Gulf of Mexico bei Wikipedia.
Dann,
aber wo war es denn? War es bei Google Maps, Apple Maps? Auf irgendeinem Map stand auf jeden Fall Gulf of America.
Ja, bei Google, glaube ich, bei Google.
Ah ja.
Dann
ja.
Google, wie heißt das, Sergey Brin, dann ist er eben rückgratloser als der Mitgründer von Wikipedia.
Ja. Ja, wer auf jeden Fall nicht rückgratlos ist, ist Bad Bunny, weil der hat ja auf jeden Fall eine schöne Botschaft da ganz vermittelt.
Genau.
Und so ein bisschen auf Trump geschissen, ja, wie sich das so gehört.
Und hat genauso wie wir jetzt auch die Halftime-Show mit einem großen... Und auch wie The Artist mit einem großen Pang beendet. In diesem Sinne.
Ja, dann von mir auch Pang und ciao. Das kam jetzt richtig abrupt, aber okay.
War das zu abrupt? Okay.
Nein,
ich dachte, es wäre der richtige Zeitpunkt.
Ich dachte. Nein, gerne. Wir können uns jetzt sonst noch ewig belabern.
Ich glaube, ich habe auch zweimal in diesem Sinne gesagt. Ne? Kann das sein?